Bibel aus dem Johannesevangelium, dem Kapitel 18, die Verse 28, bis zum Kapitel 19, die Verse 16 und 28 bis 30. Und ihr findet den Bibeltext auch im Programmheft, da könnt ihr gerne mitlesen. Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kajaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. »Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?«, fragte er. Sie erwiderten, »Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht.« Da sagte Pilatus, »Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Die Juden entgegneten, »Wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten.« So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. »Bist du der König der Juden?«, fragte er ihn. Jesus erwiderte, »Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt?« »Bin ich etwa ein Jude?«, gab Pilatus zurück. »Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan?« Jesus antwortete, »Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde.« Da sagte Pilatus zu ihm, »Dann bist du also tatsächlich ein König?« Jesus erwiderte, »Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme.« »Wahrheit?«, sagte Pilatus zu ihm. »Was ist Wahrheit?« Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. »Ich kann keine Schuld an ihm finden«, erklärte er. »Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?« »Nein, den nicht«, schrien sie zurück. »Wir wollen Barabbas.« Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, »Es lebe der König der Juden!« und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, »Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann.« Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, »Hier ist er jetzt, der Mensch!« Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, »Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen!« »Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn«, erwiderte Pilatus. »Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden.« »Wir haben ein Gesetz«, hielten ihm die Juden entgegen. »Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn.« Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, »Woher bist du eigentlich?« Aber Jesus gab ihm keine Antwort. »Du weigerst dich, mit mir zu reden?«, sagte Pilatus. »Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen?« Jesus erwiderte, »Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld.« Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, »Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser.« Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabbata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit, Und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden: Seht da, euer König. Doch sie schrien: Weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Jysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
Hallo, es ist schön, heute an diesem Tag hier predigen zu dürfen, an diesem besonderen Tag, an Karfreitag. Wir haben gerade den Text schon gehört und wir haben uns in den letzten Gottesdiensten tatsächlich mit diesen Tagen von heute beschäftigt. Ein bisschen vorbereitet in den letzten Gottesdiensten, verschiedene Texte, die so ein bisschen dahin geführt haben, auf dieses Wochenende. Dieses Wochenende, was für uns manchmal vielleicht bedeutet, okay, wir haben frei, müssen nicht arbeiten, aber dieses Wochenende, das so entscheidend war im ganzen christlichen Glauben und wo ich sagen würde, auch für die Menschheitsgeschichte, auf das haben wir uns vorbereitet, was auch heute an Karfreitag passiert ist. Und ich freue mich, dass es solche Feiertage gibt. Ich glaube, früher als Kind habe ich das nie so ganz verstanden, warum brauchst du das irgendwie immer so, aber ich glaube, es hilft manchmal, solche Tage zu haben, um sich ganz bewusst das nochmal vor Augen zu führen, was ist da eigentlich passiert? Solche Feiertage können einen da echt gut dran erinnern, denn ich merke, dass es so viele Themen in unserem Leben gibt, die uns irgendwie unsere gesamte Gedankenwelt so leicht irgendwie gefangen nehmen können. Seien es irgendwie große weltpolitische Themen, wenn man in die Nachricht schaut, dann sieht man, oh, das Ausmaß von Krieg, von Krisen scheint irgendwie immer größer zu nehmen und man kann schnell ja irgendwie verzweifelt eigentlich nur in die Zukunft gucken. Aber auch im persönlichen Leben merkt man das manchmal, seien es irgendwie ganz kleine Sachen, die irgendwie eingefangen nehmen, wenn irgendwie das Auto kaputt geht oder was auch immer, aber vielleicht auch manchmal größere Sachen, wo man merkt, boah, das sind Themen, die nehmen mich so gefangen und alles dreht sich gerade in meinem Alltag eigentlich nur um dieses Thema, weil das gerade da ist. Sind es vielleicht finanzielle Herausforderungen, irgendeine Nachricht, die ich bekommen habe, wo jemand sagt, okay, das gilt jetzt für dich, was ein Schock für mich ist? Sind es vielleicht Krankheiten, irgendwas, was uns bei mir selbst, bei einem selbst oder bei anderen irgendwie gefangen nimmt, weil unsere Gedanken darum drehen? Ist es vielleicht aber auch ein Streit in der Familie, in der Beziehung, wo man merkt, okay, darum dreht sich gerade irgendwie alles und es scheint irgendwie unmöglich, dass da wieder was heil wird. Oder auch wenn wir vielleicht, wenn ihr Christ seid und in der Zeitung lest und dann lest ihr Überschriften wie Rekord an Kirchenaustritten, dieses Jahr wieder neu, was macht das mit uns? Sehen wir uns nicht vielleicht danach dann in solchen Momenten, oh, dass Kirche, das Glaube, der uns vielleicht wichtig ist, doch irgendwie wieder mehr Einfluss hat in der Gesellschaft, aber irgendwie ist es doch nicht so. Und ich glaube, angesichts all dieser verschiedenen Dinge, die irgendwie in unserem Leben uns auf uns einströmen, ganz unterschiedlich bei jedem Einzelnen, kann man sich doch manchmal so die Frage stellen, gerade auch an so einem Feiertag: Gott, wo bist du eigentlich in all dem? Gott, wo bist du? Hast du nicht gesagt, und so heißt es in der Bibel, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, aber wenn wir so manchmal in einzelne Dinge reinschauen, kann man ja schon manchmal fragen, wo sieht man das, dass Gott alle Macht gegeben ist? Und vielleicht kennt ihr auch solche Fragen ganz persönlich. Momente, wo man vielleicht für eine Sache betet, schon lange Zeit, wenn du Christ bist, wo man sich danach sehnt, darum ringt, aber irgendwie passiert es nicht. Irgendwie tritt es nicht ein, das, was man sich wünscht. Wo man irgendwie hin und her gerissen ist zwischen dieser Spannung. Ich hatte neulich noch ein Gespräch mit einem Freund, dem es so ging, wo er meint, irgendwie dieser Glaube, diese Realität, die irgendwie da ist, dass Gott sagt, er hat alle Macht, er kann alles bewegen. Und irgendwie auf der anderen Seite diese auch scheinbare, harte, brutale Realität, dass es manchmal irgendwie nicht so passiert. Und irgendwie stehen wir in dieser Spannung dazwischen, wo wir hin und her gerissen sind dazwischen. Wo ist Gott? Warum handelt er so? Oder so nicht? Und wenn man diese Frage stellt, dann können wir uns sicher sein, wenn du dir die Frage stellst, dass wir damit nicht alleine sind. Denn wenn wir in die Bibel schauen, gerade auch in den ersten Teil der Bibel, ins Alte Testament, dann sehen wir, dass ganz viele Schreiber in der Bibel genau diese Frage haben und hatten. Wo bist du, Gott? Und auch die Jünger, die Freunde, die mit Jesus, um den es heute geht, unterwegs waren, haben so oft nicht verstanden, was Jesus eigentlich macht, warum er das so macht. Und ich denke, wir sollten mit Blick auf diese Frage uns heute mal dieser Frage nachgehen, wie gebraucht Gott eigentlich seine Macht in dieser Welt? Wir müssen verstehen, wie Gott zum Ziel kommt, wie er in seiner Welt handelt. Und ich glaube, wir können das richtig gut sehen, wenn wir uns anschauen, dieses Kreuz, um das es geht, auf Karfreitag schauen. Und ich möchte mit euch heute in diesen Text einsteigen, den wir gerade gehört haben. Danke, Anne, fürs Vorlesen von diesem langen Text, der kurz vor und dann am Ende wirklich am Kreuz endet, aber kurz vor dieser Kreuzigung stattfindet. Und es ist ein Gespräch, ein langes Gespräch zwischen zwei Leuten, die eigentlich aus menschlicher Sicht gar nicht unterschiedlicher sein könnten. Auf der einen Seite haben wir den erfolgreichen, nach menschlichen Kategorien, erfolgreichen und mächtigen Pilatus. Und auf der anderen Seite in diesem Gespräch haben wir den nach menschlichen Kategorien schwachen und ohnmächtigen Jesus. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, als ihr es gerade gehört habt, dass ganz viele Sachen in diesem Text irgendwie fast schon ironisch sind und irgendwie paradox wirken, wenn man den Text so hört. Und irgendwie doch widersprüchlich und dann doch wieder nicht. Und ich möchte mit euch heute an Karfreitag in drei von solchen paradox klingenden Beobachtungen einmal reinschauen. Und ich glaube, die erste Beobachtung, die in diesem Text auffällt, ist, dass der Mächtige in diesem Text in Wirklichkeit der Schwache ist. Also Jesus, das ist diese Geschichte, wird von damals im Garten Gethsemane, vielleicht kennt ihr die Geschichte, wenn nicht, könnt ihr die gerne auch nochmal nachlesen jetzt an diesen Tagen, wird von den Juden, von denen, die ihn gefangen nehmen wollen, wird er gefangen genommen, wird abgeführt, wird die ganze Nacht verhört und der Entschluss wird gefasst, wir wollen ihn tot sehen. Er muss sterben. Und sie wissen, sie können das nicht. Israel war von den Römern besetzt. So ein Hinrichten, das war nur möglich von den Römern selbst. Und deswegen bringen sie ihn jetzt zu Pilatus. Und Pilatus war nicht irgendein Mann, sondern Pilatus war der Vertreter des Kaisers des Römischen Reiches in ganz Israel. Er war dafür da, für Ruhe und Ordnung in so einem aufständischen Israel zu sorgen und da Ruhe reinzubringen. Und Pilatus, man könnte sagen, er war nach damaligen Verhältnissen jemand, der alle Eigenschaften von Macht eigentlich in sich trug und vereinte. Also er war erfolgreich, er hatte die direkte Verbindung zum Kaiser nach Rom, dem mächtigsten Mann in der damaligen Zeit. Er war reich, er musste sich um Geld absolut keine Sorgen machen. Er hatte Einfluss, denn alles, was in der Politik und in der Tagesordnung in diesem ganzen Land, in der Stadt Jerusalem passierte, es ging über seinen Schreibtisch und er entschied, was gemacht wurde. Und dieser Pilatus hatte die Kontrolle. Er hatte seine Armee vor Ort und er bestimmte, was passiert und kontrollierte das ganze Land. Also zusammengefasst, Pilatus sehen wir als eine Person, die einfach nur Macht hat. Und dann heißt es sogar im Johannesevangelium, in dieser Biografie von Jesus, wo auch dieser Text drin ist, schreibt Johannes, dass Pilatus der Mann war, der sogar entscheiden konnte über jeden Einzelnen von diesen Menschen, die zu dieser Zeit leben, du darfst leben oder du musst sterben. Das ist ziemlich viel Macht bei einer Person, die da liegt. Er war der damals mächtigste Mann in ganz Israel. Aber das Paradoxe ist, wenn wir uns jetzt diesen Text anschauen, dieses Gespräch zwischen Jesus und diesem Pilatus, dann sehen wir, dass Johannes uns Pilatus irgendwie ganz anders beschreibt. Wir sehen, dass er alles andere als kontrolliert, als souverän gilt, wirkt, sondern er wirkt irgendwie verunsichert und durcheinander. Vielleicht ist euch das aufgefallen in dem Text. Ständig läuft Pilatus rein und raus. Raus zu den Juden, wieder rein. 6-mal heißt es in dem Text, dass er rausgeht, versucht zu reden, wieder reingeht, dann da wieder redet, wieder rausrennt. Das wirkt nicht gerade wie jemand, der absolute Macht und Kontrolle hat und der sicher ist und alles im Griff hat. Und seine erste Schlussfolgerung ist in dem Gespräch mit Jesus, dass er zu dem Schluss kommt, Jesus ist unschuldig. Ich kann nichts bei ihm finden, was es irgendwie ja, gerechtfertigt wäre, dass ich ihn zum Tode verurteilte. Er ist weder für mich, noch für Rom, noch für irgendjemanden hier in dem Land eine Gefahr. Und Jesus auf der anderen Seite, so wie beschrieben wird, wirkt wirklich wahrscheinlich nicht gerade wie eine Gefahr. Nach einer durchzechten Nacht, wo er die ganze Zeit verhört und geschlagen wurde, steht er jetzt so vor Pilatus. Und dreimal heißt es hier in diesem Text, kommt Pilatus zu dieser Entscheidung, Jesus ist unschuldig. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Dreimal. Aber der scheinbar mächtige und erfolgreiche Pilatus kann das, was er eigentlich als richtig erkennt, trotzdem nicht durchsetzen. Er ist nicht in der Lage, dafür einzustehen, was er als wahr und richtig hält. Die Wahrheit ist, Pilatus ist ein Mann, der manipuliert wird von den Führenden, die Jesus tot sehen wollen. Sie können ihn manipulieren, weil sie diese Trumpfkarte in der Hand halten, Kaiser. Und deshalb sehen wir, dass der Mächtige, und das ist das erste Paradox, der in Wahrheit Schwache ist, weil er kontrolliert und manipulierbar ist. Pilatus weiß ganz genau, all das, alle Privilegien, die ich hier gerade habe, all meine Macht, hängt von der Gunst des Kaisers ab. Wenn ich die verliere, dann ist auch mein Status und mein Job, den ich hier habe, ist dann auch weg. Und eigentlich hält Pilatus, und das sehen wir in dem Text, nicht viel von den Juden damals. Er kommt aus Rom und dieser ganze Glaube und all das, das interessiert ihn gar nicht. Und wir sehen, dass wir ja immer schon ein bisschen verächtlich so sagt, hier seht ihr euren König, wollt ihr den nicht irgendwie frei haben? Also ein bisschen so, hier schaut euch mal an, dieser blutende, schwitzende, von der Auspeitschung entstellte Mann. Hier, euer König, wollt ihr nicht den haben? Aber die Juden, die Jesus tot sehen wollen, die beeindruckt das gar nicht. Und als sie diese Trumpfkarte ziehen, knickt Pilatus ein. Und in Vers 12 heißt es, doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Und diese Worte verfehlen ihre Wirkung nicht. Vers 15 sagen die Juden dann nochmal, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Was auch schon sehr ironisch ist, weil sie nicht viel vom Kaiser gehalten haben. Aber hier wissen sie, das ist die Karte, die sie spielen müssen. Und dann heißt es, da gab Pilatus ihren Forderungen nach. Und ist das nicht so, immer dann, wenn Menschen oder wir auch selbst, im Großen vielleicht das, was wir in der Weltpolitik irgendwie sehen, oder im Kleinen, irgendwie nach Macht, nach Kraft, nach Anerkennung, nach all dem, nach Karriere, nach Einfluss irgendwie so streben, dann verspricht es uns erstmal eine große Freiheit, eine große Unabhängigkeit. Wenn ich das habe, dann ist es so. Aber sobald wir irgendwie das haben, merken wir kriegen genau das Gegenteil so oft. Abhängigkeit und die Möglichkeit, uns zu manipulieren. Denn wir mögen erfolgreich, einflussreich, anerkannt oder mächtig sein, aber frei sind wir nicht. Denn wir müssen alles tun, um diesen Status immer wieder aufrechtzuerhalten. Und das sehen wir bei Pilatus. Weil das kann er nicht verlieren. Eine kleine Anmerkung, die es in der Geschichtsschreibung, nicht in der Bibel, sondern in der römischen Geschichtsschreibung, die auch über diese ganzen Politiker damals geschrieben haben, viel gebracht hat es Pilatus nicht. Kurze Zeit später, nach diesem Vorfall, hat der Kaiser ihn abgesetzt und es heißt, dass Pilatus sich das Leben genommen hat. Aber da ist noch etwas, was den Mächtigen in Wahrheit zum Schwachen macht. Es ist die Frage nach Wahrheit. Vielleicht ist euch das auch so hängen geblieben, gerade beim Hören. Ich lese nochmal die Verse 37 und 38 aus Kapitel 18. Dort heißt es, da sagte Pilatus zu ihm, zu Jesus, dann bist du also tatsächlich König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus, was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden heraus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er ihnen. Wahrheit, was ist Wahrheit? Pilatus ist absolut skeptisch gegenüber dieser Meinung oder dieser Idee, dass es irgendetwas objektiv Wahres gibt. Und vielleicht hat ihn das auch überhaupt in diese Position geführt, dass er jetzt diese mächtige Position hat. Aber ich glaube, diese Ansicht von Pilatus, das ist nicht nur eine Ansicht, die damals Pilatus hatte, Wahrheit, was ist Wahrheit, sondern ich glaube, dass es auch viele Menschen heutzutage haben. Ich habe einen Freund hier in Cottbus, mit dem ich mich immer wieder unterhalte, ein sehr intelligenter Mann, und er in mehreren Gesprächen kam genau zu dem Punkt, dass er gesagt hat, Wahrheit, die objektiv gilt, also für jeden Einzelnen, die gibt es doch gar nicht. Sondern wahr ist doch eigentlich nur das, was selbst gut für mich oder für dich funktioniert. Und das kann für dich das sein, das kann für mich das sein. Das ist doch wahr. Und man sollte doch gerade sogar eher skeptisch sein, diesem Gedanken gegenüber, wenn irgendjemand mit einem Wahrheitsanspruch um die Ecke ankommt. Solche Aussagen mit dem Anspruch an Wahrheit sind doch eigentlich nur so Machtansprüche. Da will jemand Macht über mich haben und mich kontrollieren. Und das muss man ablehnen, weil wir wollen doch unabhängig sein und wir wollen doch frei sein. Und das ist nicht gut von uns, wenn wir uns manipulieren wollen. Man sollte lieber skeptisch sein. Und keine Ahnung, wie du heute Morgen denkst, wie ihr heute dazu steht. Ich würde behaupten, dass sehr viele Menschen heutzutage, auch hier in Cottbus, wahrscheinlich eine ähnliche Art und Weise, vielleicht noch nicht so philosophisch darüber nachgedacht haben wie Pilatus, aber es in ähnlicher Weise sagen würden. Wahrheit ist subjektiv und für jeden etwas anderes und das ist eine Überzeugung. Wahr ist das, was für mich funktioniert. Wenn das jetzt gerade für mich funktioniert, dann kannst du nicht sagen, dass das nicht richtig ist. Und diese Überzeugung kommt, glaube ich, aus einem sehr verständlichen Wunsch, aus einem sehr guten Antrieb, glaube ich, nämlich aus diesem Wunsch, ich möchte doch irgendwie unabhängig sein, frei sein, selbst entscheiden für mich und nicht von irgendjemandem, von meinen Eltern oder irgendwelchen Politikern oder einer Kirche oder was auch immer, mir sagen lassen, was ich zu tun und was ich bitte zu lassen habe. Ich möchte doch unabhängig sein und nicht von außen sagen. Ich will nicht manipuliert werden. Aber ich glaube, wir sehen hier in dem Text von Pilatus, wohin so ein Skeptizismus führen kann oder manchmal führt. Denn Pilatus mit all dieser Frage, Wahrheit, was ist denn Wahrheit, kommt zu dem Punkt, dass er auf der einen Seite davon überzeugt ist, Jesus ist unschuldig, ich kann da nichts finden, aber er völlige Angst hat vor dem, was die Konsequenzen sind, Angst hat vor den Juden. Und am Ende sagt er zu etwas Ja, wo er absolut vom Gegenteil überzeugt ist. Sein Skeptizismus, könnte man sagen, befreit ihn nicht, bringt ihm nicht gerade Glück und Freude. Wenn es keine objektive Wahrheit mehr gibt, dann gilt nämlich nicht komplette Freiheit, sondern so oft gilt dann nämlich die lauteste Stimme und die bedeutendste Meinung. Und das ist nichts anderes als blanke Manipulation. Das sehen wir bei Pilatus. Sie rufen alle, wir sagen es dem Kaiser, wenn du es nicht machst. Und da knickt er ein. Und ich glaube, genau das, was wir bei Pilatus sehen, sehen wir doch heutzutage, wenn wir ehrlich sind, auch manchmal. Die höchsten Zuschauerzahlen, die lauteste Stimme, die meisten Klicks bestimmen doch darüber, was jetzt wahr und was richtig ist. Und damit ist leider aber, und das sehen wir manchmal auch in der Politik oder wo auch immer, wo wir hinschauen, für Manipulation Tür und Tor geöffnet. Bei Pilatus sehen wir, dass der scheinbar mächtige Mann, der mächtigste, der in Wahrheit schwache ist, weil er kontrolliert wird und manipulierbar ist und weil er Wahrheit nicht akzeptiert. Und das ist, glaube ich, so eine erste paradoxe Beobachtung, die wir in dem Text sehen. Die zweite Sache, die hier in dem Text auffällt, ist, dass der Schwache in Wahrheit der Mächtige ist. Da steht er, heißt es hier, Jesus, hier ist er jetzt, der Mensch. Jesus auf der anderen Seite, blutüberströmt, gezeichnet von der Folter. Vielleicht habt ihr mal diesen Film, den es vor einigen Jahren, die Passion Christi, weiß nicht, was ich zu dem Film halte, aber da ist mir das mal so plastisch gesehen, was es bedeutete, ausgepeitscht zu werden und wie Menschen danach aussahen. Die Dornenkrone auf dem Kopf, das Blut rannte runter, einen Purpurmantel, der ausrangiert wurde, umgehängt. Und er sieht eher aus wie so ein Opfer von so einem Mob, zusammengeschlagen und eigentlich ein Anblick absoluter Schwäche, wo man vielleicht Mitleid mit hat. Aber Johannes zeigt uns auch wieder hier in diesem Gespräch an verschiedenen Stellen, wie dieser Eindruck trügt und es genau umgekehrt ist. Das Erste, woran wir das sehen, ist, dass Jesus eigentlich in diesem ganzen Gespräch, wo Pilatus rein und raus rennt und sich nicht sicher ist, Jesus eigentlich die ganze Zeit die Kontrolle hat. Wir lesen das immer wieder. Vers 32 heißt es, so sollte sich erfüllen, das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Also dieser schwach aussehende Jesus, dieser Mensch ist völlig unter Kontrolle in dieser Situation. Nichts läuft ihm aus dem Ruder. Alles passiert gerade ganz genau so, wie er es will. Sein Wort, sein Plan, Gottes Plan wird erfüllt. Nicht Pilatus, nicht die Juden, nicht die Soldaten, die hier so mächtig wirken, bestimmen, was passiert, obwohl es auf den ersten Blick so scheint, sondern Jesus und Gott bestimmt ganz genau, was hier gerade passiert. Und er kommt zu seinem Ziel, aber ganz anders, als man es denkt. Das ist das Erste. Jesus hat die absolute Kontrolle, wo wir sehen, dass der Schwache in Wahrheit der Mächtige ist. Das Zweite ist, Jesus ist der König. Und das ist ja so eine große Ironie hier in diesem Text, dass alle es eigentlich sagen, aber keiner erkennt, dass es wirklich stimmt. Also Pilatus sagt, Vers 39, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Dann die Soldaten stellen sich vor Jesus, spucken ihn an und verspotten ihn und sagen, es lebe der König der Juden. Alle sagen es, aber keiner versteht, dass es wirklich so ist. Jesus ist tatsächlich der König. Aber es ist so, wie Jesus auf die Frage von Pilatus antwortet, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Welt. Was Jesus hier eigentlich ausdrückt, ist, ja, wenn mein Reich, wenn ich so ein König wäre wie die ganzen anderen Machthaber, dann müsste es genauso laufen wie bei euch. Dann hätte ich Soldaten, dann würde es um Gewalt, Kampf, Einfluss, Einschüchterung, Manipulation gehen. Dann bräuchte ich Soldaten, die für mich kämpfen. Dann würde Jesus sich auf das Parkett der Politik irgendwie begeben. Aber das ist hier nicht der Fall. Die Wahrheit ist, er müsste nur ein Wort sprechen und all das hätte sofort ein Ende. So wie er damals den Sturm gestillt hat, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, er sagt ein Wort still und das Wasser ist ruhig. Er könnte es tun, aber er tut es nicht, weil er ganz genau weiß, Gott kommt anders zu seinem Ziel. Anders als Herrscher, alle anderen Herrscher dieser Welt. Und jedes Symbol stimmt. Diese Dornenkrone auf dem Kopf, dieser ausrangierte Purpurmantel und das hölzerne Kreuz. Es sind Symbole einer Macht, die doch irgendwie so ganz anders ist, als wir uns und die Menschen damals sich Macht vorgestellt haben. Jesus ist der König, aber so anders als alle anderen Machthaber, Könige und einflussreiche Menschen. Er ist so viel wunderbarer. Und all das, was hier passiert, wirkt aus menschlicher Sicht so schwach und so unbedeutend. Also verurteilt und manipuliert von so einem ängstlichen, manipulierten Machthaber, ausgeliefert von seinem eigenen Volk, den er so viel Gutes getan hat, gelehrt hat, und ausgepeitscht und verspottet von römischen Soldaten, die ihn anspucken, ihr Spiel mit ihm treiben, und dann am Ende gekreuzigt und damit den Tod sterben, der unwürdigste Tod und die unwürdigste Hinrichtung in der damaligen Zeit war. Macht, Erfolg, Einfluss, menschlich gesehen ist hier bei Jesus gar nichts davon zu sehen. Wo ist der mächtige Gott, der mächtige König? Wie wirkt er? Wo bist du, Gott? Genau hier. Wo zeigst du dein Handeln? Aber ich glaube, gerade inmitten dieser menschlichen Schwachheit, und das sehen wir, bringt Gott seinen unnachahmlichen, perfekten Plan zur Vollendung. Und das ist das große Paradox eigentlich im christlichen Glauben. Und vielleicht, wenn du dich damit beschäftigst, ist dir das auch schon aufgefallen an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, dass die Logik Gottes, die Logik, der Weg der guten Nachricht von Jesus Christus so anders ist. So anders, wie wir manchmal denken, wie diese Welt funktioniert. Und das ist tatsächlich, wie Jesus sagt, nicht von dieser Welt. Aber genau das hat Jesus an ganz vielen Stellen in den Biografien von Jesus, in den Evangelien lesen, das immer wieder gesagt. Er hat Sachen gesagt, wie wollt ihr leben, dann müsst ihr sterben. Wollt ihr herrschen, dann müsst ihr dienen. Wenn ihr stark seid, seid ihr schwach. Wenn ihr frei sein wollt, dann macht euch von mir abhängig. Die Ersten werden die Letzten sein. Also diese Logik der Botschaft von Jesus, ich glaube, die streitet aber gegen all das, was wir in unserem Herz haben, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehen. Wir wollen doch manchmal lieber auch Anerkennung, Einfluss, vielleicht Kontrolle. Vielleicht der ein oder andere würde es auch sagen, ich möchte Erfolg haben. Wir wollen vielleicht auch, wenn wir auf Kirche schauen, wir wollen wachsende Kirchen, wir wollen Einfluss in der Gesellschaft. Wir wollen, dass Menschen uns sehen. Wir wollen eigene Sicherheit. Wir wollen, wenn man es mal runterbricht, wir wollen Siege feiern, keine Niederlagen in all dem. Aber Jesus hat gesagt, nehmt auf euch mein Kreuz und folgt mir nach. Und dieser Ausspruch von Jesus, ich glaube, der gilt bis heute. Wenn wir Jesus treu nachfolgen wollen, werden wir die scheinbare Schwachheit des Kreuzes nicht vermeiden können. Auch nicht in unserem eigenen Leben und allem, was dazugehört. Denn Karfreitag und der Text zeigen uns, und wir dürfen wissen, gerade dadurch, durch diese scheinbare Schwachheit kommt Gott zum Ziel. Der Schwache ist in Wahrheit der Mächtige. Diese umgekehrte Logik. Und das bringt mich zum letzten Punkt der letzten paradoxen Beobachtung, die hier in diesem Text eigentlich steht. Der Gekreuzigte ist in Wahrheit der Sieger. Als Jesus dort hin und her geschoben wird zwischen den ganzen Mächten der damaligen Zeit, zwischen dem Machtgefüge Pilatus, Juden, Soldaten, da sieht es überhaupt nicht danach aus, dass jetzt gleich noch irgendetwas wirklich Bedeutendes an diesem Tag passieren würde. Als er am Kreuz hängt, sieht es auch nicht aus, dass er in den wenigen Minuten den größten Sieg erringen wird, den die Menschheit und diese Welt jemals gesehen hat und jemals sehen wird. Und ich möchte euch noch einmal die letzten Verse vorlesen, wo es genau darum geht. Verse 28 bis 30. Dort heißt es, Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Und nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Auch hier sehen wir wieder, selbst am Kreuz, als er dort hängt, ist er völlig unter Kontrolle. Niemand nimmt ihm sein Leben, sondern er lässt es freiwillig. Alles muss sich so erfüllen, wie es vorhergesagt wird. Deswegen hängt er da. In der Kinderbibel, die wir mit unseren Kindern oft lesen, heißt es so cool zusammengefasst, nicht die Nägel oder die Soldaten hielten Jesus am Kreuz, sondern es war seine Liebe, die ihm dort am Kreuz gehalten hat. Und dann ruft er die herrlichsten Worte in der Welt hinaus, die es jemals gegeben hat. Und was für Worte sind das? Es ist dieser Siegesschrei von Jesus, dass er ruft, drei Worte, es ist vollbracht. Worte, die, glaube ich, und Menschen, die vielleicht auch schon länger gelebt haben, Christen sagen würden, das sind Worte, die mich durch die Höhen und die Tiefen meines ganzen Lebens begleitet haben. Worte, die so viel kostbarer sind als aller Erfolg, alle Sicherheit, die mir scheinbar da ist, allen Einfluss, alle Anerkennung. Worte, für die es sich lohnt, vielleicht sogar alles andere aufzugeben. Worte, die Hoffnung geben, sogar über den Tod hinaus. Worte, die, wenn wir Jesus nachfolgen, ganz persönlich für uns gelten. Es ist vollbracht. In dem Moment, als Jesus menschlich, körperlich nahezu unfähig war, irgendetwas zu tun, weil er dort hängt, am Kreuz, in diesem Moment vollendet er seinen Plan und erringt den größten Sieg, den die Menschheit je gesehen hat. Die Sünde ist besiegt, der Tod ist besiegt. Vergebung für all das, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, erwirkt und die Tür zu Gott ist auf. Vielleicht kennt ihr das aus dieser Geschichte, dass genau in diesem Moment der Vorhang, der im Tempel hing damals, in zwei Stücke riss. Im Tempel der Juden war es damals so, dass es das Allerheiligste gab. Und es war ein ganz dicker Teppich, eine Wand, die davor war, dass niemand nur da rein konnte, weil Gott heilig ist und die Menschen können nicht zu ihm gehen. Und in dem Moment heißt es in den Evangelien, riss dieser Teppich, diese Wand auseinander, weil der Zugang zu Gott auf einmal durch das, was Jesus getan hat, möglich ist. Es ist sozusagen die Rückabwicklung von all dem, was in dieser Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat, irgendwie schiefgelaufen ist. Es ist die Rückabwicklung von dem, was damals beim Sündenfall passiert ist. Und verstehen wir, was das bedeutet? Es bedeutet, das ist eigentlich der Grund in all den Situationen, in denen wir so manchmal stehen, der Grund, warum wir nicht verzweifeln müssen, auch wenn alles so aussieht, als wäre Gott gerade absolut machtlos. Als wäre Gott nicht da, als wäre Kirche zum Aussterben verurteilt, als wäre die Krankheit in meinem Leben doch zu stark für ihn. Als wären Menschen um mich herum, die irgendwie nichts Gutes mit mir wollen, doch irgendwie stärker als er. Als wäre die Beziehung, die doch so schwierig ist, kaputter, als dass Jesus sie heilen könnte. Aber Jesus, und das heißt hier und steckt in diesen Worten drin, Jesus ist der Sieger, der Gekreuzigte hat gesiegt. Und wenn wir die Welt vielleicht um uns herum tobt und brüllt und alles uns irgendwie selbst aus der Kontrolle gerät, dürfen wir wissen, und das steht hier in diesem Text so eindeutig, Gott hat die ganze Zeit die Kontrolle inmitten des absoluten Chaos. Er kommt zum Ziel, es ist vollbracht. Er hat alles vollbracht, dass dieser Gott, der diese Welt gemacht hat, der größer ist, als wir uns das je vorstellen können, uns nahe kommt. Dass der Gott uns nahe kommt, der doch ganz anders ist, als wir uns das manchmal vorstellen und ganz anders zu seinem Ziel kommt, als wir das vielleicht manchmal erbeten und erhoffen. Es ist vollbracht, dass all meine Schuld, all den Mist, den ich, und kann ich in meinem Leben ganz persönlich sagen, manche wissen das, manches weiß vielleicht auch nur ich, dass all das nicht mehr zählt, wenn ich mich im Glauben an ihn wende. Weil Jesus Christus all die Strafe, all die Konsequenzen von diesem Mist in unserem Leben in diesem Moment am Kreuz auf sich lädt. Jemand hat es mal so gesagt, am Kreuz wird Jesus zum größten Mörder, Ehebrecher, Kindesmisshandler aller Zeiten und Lügner, weil er all das auf sich lädt und stirbt. Und das nicht irgendwie zufällig, nicht, weil irgendwie Menschen Kontrolle über ihn genommen haben, sondern ganz bewusst, aber auch ganz anders, als wir es gemacht hätten wahrscheinlich. Aber er kommt genau auf diese Weise zu seinem Ziel. Es ist der Gott, der die Werte dieser Welt, die scheinbaren Gesetzmäßigkeiten, die uns oft so zu schaffen machen, umkehrt und umdreht. Und wir haben allen Grund, glaube ich, zur Hoffnung. Einmal, weil wir Ostern feiern und Jesus nicht tot geblieben ist in 2 Tagen. Aber wir haben, glaube ich, auch allen Grund zur Hoffnung, weil am Kreuz Gott zeigt, wie er seine Macht benutzt. Er wird ohnmächtig, um dich und mich zu erlösen. Jesus kommt und macht sich so klein und wird zum Diener für uns. Und warum macht er das alles? Warum so? Warum auf diesem Weg? Weil er uns, jeden Einzelnen von uns, jeden einzelnen Menschen hier in Cottbus, so unfassbar liebt und weil er weiß, dass das der Weg ist, wie die Verbindung zwischen ihm und uns wiederhergestellt werden kann. Er geht diesen Weg, lässt alles zu aus Liebe. Liebe für dich und eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und er bietet dir an und bietet uns, glaube ich, an, auch in diesem Karfreitag, dass er sagt, egal was gerade in deinem Leben ist, egal wie scheinbar manches vielleicht außer Kontrolle gerät oder wie du einfach in die Zukunft guckst und ohne Hoffnung bist. Ich biete dir an, mir zu vertrauen. Ich missbrauche meine Macht nicht, um dich zu manipulieren, sondern ich gebrauche sie, um dich zu retten. Und angesichts vieler globalen Herausforderungen und angesichts vieler Schwierigkeiten vielleicht in unserem eigenen Leben, schau auf das Kreuz, auf das, was dort hängt, wo Jesus zum Ziel kommt. Gottes Weg ist anders, aber er kommt zum Ziel. Mit dieser Welt, aber auch mit dir. Vertrau ihm und jubel über diese Wahrheit, die da drin steckt. Dass Gott immer noch und viel mehr, als wir uns das vorstellen, die Kontrolle hat. Es ist vollbracht. Wir dürfen immer wieder zum Kreuz blicken und sehen, wie gerade dort in der Schwachheit der größte Sieg liegt. Und überall, wo wir denken, wo ist Gott? Warum greifst du nicht ein? Warum hilfst du mir nicht? Warum passiert das nicht so, wie ich mir das erhoffe? Dürfen wir sehen und verstehen, dass Gott doch viel größer ist und anders zu seinem Ziel kommt. Und dieser Gott, dieser Jesus, der dort am Kreuz vor 2000 Jahren hing und diese Worte ausgerufen hat, es ist vollbracht, dem nichts anderes als Liebe an diesem Kreuz gehalten hat. Dieser Gott lädt jeden von uns ein, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Amen. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass es diesen Tag vor 2000 Jahren gab. Und dass du alles so umgedrehst, was wir scheinbar für richtig und für die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt sehen. Jesus, du bist in Wahrheit der Starke. Und du zeigst deine Stärke gerade in der Schwachheit. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe für mich, aber für jeden Einzelnen hier so groß ist, dass wir es nie verstehen können, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du viel größer bist, viel mächtiger bist, als wir es jemals verstehen können, aber deine Macht nicht gegen uns benutzt, sondern so ganz anders, wie wir das manchmal sehen. Ich danke dir, dass du diesen Weg der Schwachheit gegangen bist, weil dieser Weg genau der Weg war, der uns nahe zu dir, Gott, bringen konnte. Ich danke dir, dass wir dich, Gott, Vater nennen dürfen, wenn wir an dich glauben. Dass du all das, was in unserem Leben an Mist, an Dreck, an Dingen, die wirklich keiner von uns wissen soll, dass du für all das am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du in dieser scheinbaren Niederlage der wahre Sieger bist und dass wir uns heute daran erinnern dürfen. Herr Jesus, gib du uns den Mut, dir zu vertrauen, dir nachzufolgen und nicht den scheinbaren Mächtigen und mächtigen Dingen in unserem Leben, wo wir denken, von denen wir uns Sicherheit, Hoffnung, Freude versprechen. Ja, all das finden wir bei dir, auch wenn es manchmal so anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Danke für Karfreitag, danke für deinen Tod am Kreuz. Amen.